Ich grüße Sie ganz herzlich und herzlichen Dank auch für die Einführung, für die Einladung. Erich Pinchas Fromm, ein Leben aus der jüdischen Tradition. Was erwartet Sie jetzt in den nächsten 30 Minuten? Ich kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass viele von Ihnen die Biografie Fromms in Bezug auf unser Thema in Grundzügen kennen. Einiges haben wir gestern im Film noch gehört, einiges hat Herr Joach uns erzählt dazu. Ich möchte nur noch ein paar Punkte Ihnen kurz in Erinnerung rufen. Er stammte aus einer orthodoxen Familie. Er hat bei seinem Großonkel Ludwig Krause, ist er eingeführt worden in die traditionellen jüdischen Schriften. Fromm war stark fasziniert von dem Frankfurter Rabbiner Nahemia Nobel, der gleichermaßen von der jüdischen Mystik und vom westlichen Humanismus geprägt war. Und schließlich, während seiner Studienjahre, hat er täglich bei Salman Rabinkow, einem sozialistisch orientierten Chassid, Talmud und chassidische Schriften studiert. Weiterhin verfasste er 1922 seine Dissertation »Das jüdische Gesetz zur Soziologie des Diaspora-Judentums« und er lebte bis 1926 nach den Gesetzen der jüdischen Orthodoxie. Dieser gründliche Bildungsgang in jüdischer Tradition und Fromms orthodoxer Lebensstil führten ja unter den Freunden zu dem Spottvers: »Lieber Gott, mach mich wie den Erich Fromm, dass ich in den Himmel komme.« Diese religiöse Entwicklungsgeschichte ist in Rainer Funks Buch »Mut zum Menschen« und in der Folge in Schriften einiger anderen Autoren detailliert nachzulesen. Ich wähle heute einen anderen Weg. Ich werde also nicht weiter auf die Biografie Fromms eingehen, sondern Ihnen an der letzten großen Schrift, die Fromm zu dem Thema der jüdischen Tradition verfasste, an zwei Punkten zeigen, was aus seiner intellektuellen Biografie noch Bestand hatte, als er 1966 das Buch veröffentlichte »Ihr werdet sein wie Gott«, eine radikale Interpretation des Alten Testaments und seiner Tradition. Hier entfaltet er, wie er an die Wurzel gehend, die jüdische Tradition in sein Denken aufgenommen und bis in sein siebtes Lebensjahrzehnt bewahrt hat. Wenn sich Erich Fromm auch von der observanten Lebensführung abwandte, so bleibt er den Quellen der jüdischen Tradition stets verbunden, weil diese in seinen Augen der Keim des radikalen Humanismus ist. Einleitend müssen wir uns Fromms Standpunkt vergegenwärtigen. Er ist kein Theist, demnach ist die Bibel auch nicht Wort Gottes, aber ein Buch, das eine zeitlich überdauernde Vision vermittelt, die Befreiung und die Freiheit des Individuums und die Vision des gelingenden Lebens einer Menschheitsfamilie, die in Beziehung zu einem namenlosen Gott steht. Weiterhin liest er die biblischen Schriften nicht mit dem Seziermesser des historisch-kritischen Textanalytikers, so wie es die Theologen gelernt haben, sondern er arbeitet nicht die einzelnen Überlieferungsschritte heraus, sondern er macht es so, wie rabbinische Gelehrte es seit Jahrhunderten tun. Er versteht die Bibel als ein Buch, ohne irgendwelche Traditionsstufen darin zu unterscheiden. Dieser schriftlichen Tora stellt er in rabbinischer Tradition dann die mündliche Tora an die Seite, das Traditionsgut einiger Jahrhunderte rabbinischer Diskussion über alle möglichen Fragen des Alltagslebens, die jeweils vor dem Hintergrund der Tradition interpretiert werden. Und wir werden sehen, dass Erich Fromm für beide Strömungen, für die schriftliche wie für die mündliche Tradition, sich als guter Kenner erweisen wird. Beginnen wir mit der zentralen Frage nach dem Gottesbild. Wesentlich ist für Fromm bei diesem Thema der Begriff der Erfahrung. Erfahrungen sind je individuell und jeweils durch das kulturelle Umfeld bedingt. Dementsprechend wandeln sich Erfahrungen in den Zeiten. Das gilt selbstverständlich auch, und das werden wir gleich sehen, für den Gottesbegriff. Jeder Begriff, der eine psychische oder geistige Erfahrung repräsentiert, kann streng genommen nicht für die verschiedenen Erfahrungsinhalte eines Menschen stehen, nicht für die verschiedener Menschen und schon gar nicht für die über die Jahrhunderte lebenden Menschen. Wird der Begriff, wie auch der Gottesbegriff, aber von der lebendigen Erfahrung abgehoben, abstrakt, dann ist er entfremdet und wird zur Ideologie. Trotzdem ist die Begriffe Produktion unerlässlich, weil sie die Voraussetzung für unsere menschliche und schriftliche und mündliche Kommunikation ist. Und auch wenn es ein erkenntnistheoretisches Problem darstellt, wissen wir aus dem Alltag, dass es ja auch in der Regel funktioniert. Wir wissen ja, was wir meinen, wenn wir miteinander reden. Auch wenn Schleiermacher sagt, das Missverstehen ist der Normalfall. Aber im Grunde, im Alltag schaffen wir es ja. Man darf sich nur nicht so fromm auf die Illusion eingeben, dass die abstrakten Begriffe bei einem Individuum durch die Zeit und zwischen den Menschen durch die Zeiten immer auf die gleichen Erfahrungsinhalte hinweisen. Und Sie können ja mal in der Pause den Versuch machen, wenn Sie mit gut gemeinten, freundlichen Menschen einmal darüber sprechen, wie haben Sie eigentlich Liebe und Treue verstanden als 14-Jähriger, 14-Jährige, 25-Jährig und wie verstehen Sie es heute? Dann merken Sie, wie Begriffe sich aufgrund von Erfahrung wandeln. Ja, und wenn Sie das dann übertragen auf den Gottesbegriff, dann werden Sie wahrscheinlich sehen, dass Erich Fromm hier etwas sehr Wesentliches getroffen hat. Aber zurück zur Bibel. Diese Begriffswandlungsprozesse macht Fromm auch in der Tora aus. Gott ist Schöpfer, Herrscher, Eigentümer und er bestraft die Menschen bei Nichteinhaltung von Regeln im Garten Eden, Genesis 3. Bei der Sintflutgeschichte macht er sich aber deutlich als ein Gott, der durchaus bereuen kann, der sich als Vertragspartner auf einen Bund einlässt mit Menschen, Genesis 9. Weitergehend bindet sich Gott als Bundespartner Abrahams unter dem Kriterium, Gerechtigkeit Raum zu verschaffen, Genesis 12. Aber bereits in Exodus 3 nennt sich Gott selbst, der immer noch menschengestaltlich, anthropomorph beschrieben wird, nicht mit Namen, sondern als Eye Asher Eye. Ich werde da sein als der, der ich da sein werde. Hier ist Gott der im historischen Prozess sich Wandelnde. Erich Fromm dazu: Gottes Sein ist nicht wie das eines Dinges vollendet, sondern ein lebendiger Prozess, ein Werden. Aus diesem Grund ist auch kein Bild von Gott möglich, auch kein Klangbild. Deshalb spricht man konsequenterweise in der jüdischen Tradition den Namen Gottes, JHWH, man spricht ihn nicht aus. Man nimmt Deckaussprachen dafür. Man spricht von Adonai, mein Herr, oder Hashem, der Name, oder ein Kunstwort, das für sich gar keinen Sinn macht, aus beiden Teilen Ado-Shem. Die Heiligkeit Gottes und die Unaussprechbarkeit und Unverfügbarkeit und Unfixiertheit, die muss bestehen bleiben. Erich Fromm verfolgt diese Entwicklung über die biblischen und talmudischen Zeiträume hinaus und beruft sich auf einen der bedeutendsten Denker der jüdischen Geistesgeschichte, wenn er Maimonides zitiert, der im 12. Jahrhundert klarstellt, dass man von Gott keine positiven, das heißt wissbaren Aussagen machen könne. Keinerlei Attribute sind benennbar, nichts über Gottes Wesen ist aussagbar, wie man Aussage über Dinge machen kann. Aber zwei andere Wege sind zu beschreiten möglich. Der Mensch kann erstens Gottes Wirkweisen erfahren und sie unter seinen Mitmenschen nachahmen. Dafür steht die so oft in Fromms Schriften zitierte Botschaft der Propheten. Zweitens kann man in eingeschränktem Maße sagen, was Gott nicht ist. Nicht ein Wissen, wer oder was Gott ist, ist möglich auszusagen, aber ein Bekenntnis zu einem Gott, der eben kein Götze ist. Nicht der vergöttlichte Mensch, nicht die vergöttlichte Natur, nicht der vergöttlichte Staat, die vergöttlichte Sexualität oder der vergöttliche Besitz, Konsum, Ruhm und so weiter und so fort. Götzen, tote Gegenstände machen abhängig. Ein prozesshaft gedachter, befreiender Gott steht für die Lebendigkeit, die Liebe zum Leben, die Biophilie. Wir sehen durch Fromms Referat der Geistesgeschichte des Judentums eine enorme Entwicklung des Gottesbegriffes vom eifersüchtigen Patriarchen zum namenlosen Gott, über dessen Wesen letztlich keine Aussagen möglich sind, aber dessen menschenfreundliche Wirkungen der Menschen, den Menschen aufgegeben sind, um sie nachzuahmen. Die Propheten geben die Beurteilskriterien für soziale, ökonomische und historische Prozesse an. Gerechtigkeit und Liebe, die dann auch die messianische Zeit charakterisieren werden. Und wie wesentlich die ist, haben wir gestern im Video gesehen. Durch diesen Blickwinkel bekommt die jüdische Tradition in Fromms Sicht einen stark ethischen Zug. Durch Nachahmung Gottes, Imitatio Dei, bleiben die Religion und die Menschen, die sie beherzigen, in lebendigem Kontakt zu der grundlegenden Erfahrung eines lebendigen Gottes. Ist diese starke ethische Beziehung der jüdischen Religion, so kann man fragen, noch in Bezug zu einem humanistischen, autonomen Gewissen zu verstehen? Oder unterliegt diese Ethik innerhalb eines theistischen religiösen Systems nicht notwendig einem autoritären, heteronomen Gewissen nach Fromms Diktion? Erich Fromm ist der Meinung, dass eine humanistische Ethik sehr wohl in einem religiösen System möglich ist, wenn es frei ist von Götzendienst. Insbesondere ist dies dann möglich, wenn die religiöse Erfahrung so begrifflich gefasst wird, dass sie frei von theistischen Merkmalen ist. Dies ist in der westlichen Welt zwar schwer möglich, weil Religion hier an theistische Gottesbilder gebunden ist, allerdings bieten gerade die verschiedenen mystischen Richtungen der monotheistischen Religionen auch nicht-theistische Sprachformen für von Fromm sogenannte X-Erfahrungen. Diese Erfahrung versteht Fromm zwar als religiös, aber nicht als theistisch. Und er nennt ein paar Hauptgesichtspunkte für solche X-Erfahrungen. Der Mensch erlebt in X-Erfahrungen das Leben existenziell als problembelastet. Es stört die Entfremdung. Es stört das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Zitat, für X-Erfahrungen gibt es eine klar umrissene Hierarchie der Werte und die durchziehen das gesamte Leben. Ziel des sogenannten X-Menschen ist nicht die Besitzsteigerung, die Jagd nach materiellen Werten. Für solche Ziele werden weder andere noch er selbst verzweckt. Ziel des Lebens ist stattdessen, in Auseinandersetzung mit der Welt einen ständigen Wandel zu vollziehen und dabei als Mensch immer humaner zu werden. Dabei überschreitet der X-Erfahrungsmensch sich, er lässt sein Ich und seine Gier und öffnet sich der Welt. Und der letzte Punkt, er richtet sich, dieser X-Mensch, X-Erfahrungsmensch, in seiner Transzendierung auf, ja, auf was? Auf Gott, auf das X, wie auch immer das jetzt begrifflich gefasst werden soll. Fromm sagt dazu, das ist eine Angelegenheit der begrifflichen Formulierung. Die Erfahrung ist im Wesentlichen dieselbe, ob sie sich nun auf Gott bezieht oder nicht. Wesen der X-Erfahrung ist demnach weitgehende Überwindung von Narzissmus, Gier und Destruktivität und eine Hinwendung zur Liebe zum Leben. Überraschend bis irritierend erscheint mir in diesem Kapitel ein Aspekt. Warum sieht Fromm diese X-Erfahrung im Judentum als nicht gegeben an? Erich Fromm lehnt sich in seinem Gang durch die jüdische Geistesgeschichte eng an die Strömungen an, die ein nicht autoritäres Gottesbild ausführen und die letztlich eine inhaltliche Fixierung auf Wesensaussagen verabschieden. Auch seine Forderung, der Mensch müsse sich letztlich ganz in seiner Freiheit von Gott selbst frei machen, haben bereits die antiken Rabbinen im Midrasch, also in den Auslegungen der biblischen Schriften, vorweggenommen, und Fromm zitiert diese Stellen. Fromm als Kenner der jüdischen Mystik, er ist vertraut insbesondere mit dem Chassidismus und weiß um die chassidischen Strömungen, die die Denkmöglichkeiten bis an ihre Grenzen ausgedehnt haben, um einen nicht in der Welt eingreifenden Gott als den König des Universums zu preisen. So ist seine folgende Wertung erst einmal, für mich zumindest, nur bedingt nachvollziehbar, wenn Fromm schreibt, wer die Gottesvorstellung, man fragt sich jetzt, welche Gottesvorstellung, wer die Gottesvorstellung nicht annehmen kann, findet sich außerhalb des Vorstellungssystems, das die jüdische Religion ausmacht. Sinn macht dieser Satz meines Erachtens nur dann, wenn man ihn ergänzt. Die Gottesvorstellung einer speziellen, vermutlich deutschen, vermutlich orthodoxen Richtung, wahrscheinlich der 20er, 30er Jahre, die er in einem Akt existenzieller Befreiung hinter sich ließ. Von solch einer theistischen Form der Religion und vom Zwang zur Observanz hat er sich gelöst. Aber diese Form ist ja eben nur eine Form von vielen Möglichkeiten. Nun wäre es natürlich völlig absurd, Fromm argumentativ einen existenziellen Fehler nachweisen zu wollen und ihm posthum jetzt einen Ort im Judentum zuzuweisen. Seine eigenen Aussagen und seine Lebenspraxis sind klar belegt. Aber wir heute, wir lesen Fromms Werk und einige beschäftigen sich mehr oder weniger intensiv oder existenziell mit jüdischen Schriften oder Strömungen oder nehmen sie in den Medien wahr und können ja jetzt neue Bezüge herstellen oder die alten Bezüge neu bewerten. Wir können Fromms Gedanken auch in die heutigen Kontexte stellen. Und dann wird es meines Erachtens nochmal wieder interessant. Und nur ein kurzer Hinweis in diese Richtung. Aspekte der Frommschen Standpunkte kann man heute in jüdischen Theologien, in Anführungsstriche, und in Gemeindekontexten wiederfinden. In Amerika zum Beispiel existieren jüdische Gemeinden, die nicht-theistische oder atheistische Konzepte durchaus mit dem Judentum als verträglich anerkennen. Und dazu nur das Stichwort der Rekonstruktionisten. Oder neochassidische ökologische Erneuerungsbewegungen in Amerika, zum Beispiel um Rabbi Salman Shechter Shalomi, deren Konzepte meines Erachtens in einigen Stellen mit dem Frommschen Gedankengebäude kompatibel sind. Oder wie ich jetzt Vorbereitung auf den Vortrag gefunden habe, gibt es eine neue Gemeinde, eine neue Bewegung in Amerika, das humanistische Judentum, das also explizit einen non-theistischen Standpunkt einnimmt. Wie gesagt, wie Fromm es gesagt hat, es ist eine Angelegenheit der begrifflichen Formulierung und eben der Formulierung neuerer theologischer Konzepte. Und dies gilt auch für den zweiten Themenkomplex, den ich noch ansprechen möchte, das Menschenbild. Biblisch ist der Mensch Ebenbild Gottes und in seinem Gleichnis geschaffen. Da in der traditionellen Auslegung Gott nicht als körperliches, sondern als geistiges Wesen gedacht wird, wird dementsprechend der Mensch auf geistige Ebene als Ebenbild Zelem verstanden. In Gottes Gleichnis geschaffen, als Demut, meint in diesem Kontext eine Funktionsübernahme. So wie der Sohn im antiken Familienverband die Funktion des Vaters übernimmt oder wie ein hoher Minister die Aufgaben des Königs stellvertretend übernehmen kann. So zu sein wie Gott ist dem Menschen also in greifbare Nähe gesetzt. Aber als er übergriffig wurde, die Geschichte vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wird er aus dem Garten Eden verbannt. Seither kann er, und hier beruft sich Fromm auf den Neukantianer Hermann Cohen, fast wie Gott sein, in der Nachahmung seiner Wirkweisen, heilig, gerecht, treu, liebend und so weiter. Wie bereits erwähnt, erwächst daraus aber jetzt eine an der Praxis orientierte Theologie und keine spekulative über die Seinsweisen Gottes. Dem Menschen dient die Kultivierung des Lebenswandels des Gesetzes. So wie sich der Mensch wandelt, so wandelt sich das Gesetz je nach Lebenssituation. Ein Rabbiner sagte mal, die Tora sagt, du sollst. Das Leben fragt, wie? Die Halacha sagt, der Talmud sagt, so. Und das wandelt sich je nach Lebenssituation. Und es ist notwendig, die Traditionen immer wieder auf die Lebenssituation anzuwenden, weil sie ja ein Wegweiser zum Leben sein soll. Der Mensch nun soll sich in der Auseinandersetzung mit dem Gesetz, mit der Halacha, ebenso weiterentwickeln. Er wird frei aus den Bindungen zu den Eltern und gestaltet seine Partnerschaft, Genesis 2. Er verlässt sein Vaterhaus und sein angestammtes Land, Genesis 12, und muss gesellschaftliche Unterdrückung abstreifen, Exodus. Diese Entwicklung versteht Fromm als Schritte zu wachsender Emanzipation, die in den jüdischen Festen eingeübt werden. Pesach, Passa, übt die Befreiung aus der Sklaverei. Sukkot, das Leben im Provisorium der Laubhütte. Und der Schabbes gilt als die Vorwegnahme der Freiheit überhaupt. An dieser Stelle wehrt sich jetzt vielleicht bei einigen Menschen etwas im Inneren, empfinden sie doch die Einhaltung von religiösen Geboten als Beschneidung der Freiheit. Erich Fromm gibt darauf zwei Antworten. Die Annahme eines Gebotes kann Akt der Freiheit sein und begrenzt die Freiheit nicht. Der Mensch lebt dann nach seinen frei gewählten Prinzipien. Zweitens lebt er dann unter dem Gesetz als ein Gottesknecht. Und das ist immer noch etwas anderes als ein Knecht von Menschen. Ziel der Entwicklung des Lebens unter dem Gesetz ist demnach die Lösung aus den bewussten und unbewussten Fixierungen in Bezug auf Nation, soziale Gruppe, Familie oder Leistung oder Macht. Schließlich soll die Ablösung aus dem eigenen Narzissmus vollzogen werden. Die Orientierung am Gebot hilft, solche Fixierungen zu überwinden. Nach Fromm fehlt jetzt nur noch ein einziger Schritt: das Freimachen von Gott selbst. Aber ich sagte es eben schon, auch das ist im Judentum bereits vorweggenommen. Im Talmud gibt es eine Erzählung, wo es darum geht, einen Streit zwischen Rabbi Eliezer und Rabbi Joshua und seinen Kollegen zu beschreiben und ihn zu lösen. Es geht um eine Frage der Reinheit irgendeines Ofens, ob man da koscher kochen kann oder eben nicht. Also eine relativ einfache Frage. Und Rabbi Eliezer hat die besten Argumente und fordert jetzt, dass die Gemeinschaft sich ihm anschließt. Rabbi Joshua ist der Wortführer der anderen und sagt, nein, das tun wir nicht. Und er wird wütend und sagt, wenn ich recht habe, soll dieser Baum da draußen sich entwurzeln, 100 Meter durch die Luft fliegen und sich wieder einwurzeln. Und das passiert. Rabbi Joshua sagt, was hat der Baum mit unserer Diskussion zu tun? Rabbi Eliezer sagt, der Fluss, der dort fließt, soll rückwärts fließen. Der Fluss macht das. Rabbi Joshua war vollkommen unbeeindruckt, was hat der Fluss mit unserer Argumentation hier zu tun? Er wird immer wütender und sagt, die Wände des Lehrhauses sollen einbrechen. Und sie neigen sich bereits. Und Rabbi Joshua schreit die Wände an und sagt, was mischt ihr euch in unsere Diskussion ein? Jetzt bleiben die Wände so stehen. Sie richten sich nicht auf, sie brechen nicht weiter ein, aus Ehrfurcht vor dem anderen und dem einen Rabbiner. Jetzt weiß ich Rabbi Eliezer nicht mehr zu helfen. Und er ruft, Gott selber soll euch bestätigen, dass meine Auslegung der Halacha die richtige ist. Der Himmel tut sich auf, die Stimme Gottes, naja, das ist schon wieder zu viel, die Tochter der Stimme, Bat Kol, ist hörbar und sagt, na, ihr wisst doch, wenn es um Fragen der Halacha geht, richtet euch nach Eliezer. Und dann sagt Rabbi Joshua, wir hören auf diese Stimme nicht. Die Tora ist nicht mehr im Himmel. Sie ist uns auf dem Berg Sinai gegeben mit der Aufgabe, dass wir nach Mehrheitsentscheidung darüber zu entscheiden haben. Wir akzeptieren diese Stimme nicht. Und jetzt gibt es in der rabbinischen Tradition einen schönen Kniff, wenn man wissen will, wie hat Gott auf sowas reagiert. Dann trifft irgendein Rabbi im Traum oder tatsächlich als Bettler verkleidet den Propheten Elia. Weil der ist ja nicht gestorben, der ist ja in einem feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren. Von daher kann man ihn ja fragen, was ist da passiert? So geschieht es dann auch. Und Elia sagt ja, als Gott das gehört hat, was ihr im Lehrhaus gemacht habt, er hat gelacht. Er hat sich auf die Schenkel geklopft und hat gesagt, meine Kinder haben mich besiegt. Meine Kinder haben mich besiegt. Das heißt ja, und Fromm bringt in seinem Buch dazu auch noch weitere ähnliche Geschichten aus dem Chassidismus, es zeigt ja, dass auch in der jüdischen Tradition es durchaus denkbar ist, mit allem Erschauern, ja, aber durchaus denkbar ist, dass man sich auch von der göttlichen Macht und von der Einflussnahme Gottes freimachen kann. In Bezug auf das Menschenbild und die Formen des Miteinanders arbeitet Fromm jetzt noch heraus, dass in der jüdischen Tradition eigentlich der humanistische Internationalismus im Kern erkennbar ist. Bei allen nationalistischen Tönen, die die Bibel auch hat, das ist für Fromm, das sind verstehbare Reflexe auf jahrhundertelange Fremdherrschaft, Völkermord, Exil, Pogrome. Er macht einen anderen Strom, eine andere Stimme macht er stark, nämlich die des Universalismus. Und die ist für ihn gegeben bereits schöpfungstheologisch dadurch, dass Frau und Mann gemeinsam die Menschheit repräsentieren. Das ist das erste Signal des Universalismus. Und Adam ist ja kein Männervorname, sondern heißt auch im Hebräischen Mensch, Menschheit. Die prophetischen Visionen, für Fromm die höchste Stufe des Universalismus, gelten allen Menschen. Der Noah-Bund schließt, und zwar vor dem Bund mit Abraham und vor dem Bund mit Israel am Sinai, schließt einen Bund, Noah und Gott, für die gesamte Menschheit. Deshalb gibt es im Judentum auch keine Mission. Die Rabbinen entwerfen eine Tora für die Völker aus diesem biblischen Noah-Bund. Shevar mitzvot nitzdavu b'nei Noach. Sieben Gebote sind den Kindern Noahs gegeben. Und wer die einhält, hat Anteil an der kommenden Welt, ist also demnach im Erlösungsprozess Israel beigeordnet. Es sind sechs Verbote, ein Gebot. Verboten sind Gotteslästerung, Götzendienst, finden wir so auch wörtlich bei Fromm, Unzucht, Tötung von Menschen, Diebstahl, Tierquälerei, und geboten ist die Einführung der Rechtspflege. Das ist ein Programm, das das Kommen des Messias nicht nur in Bezug auf Israel, sondern in Bezug auf die gesamte Menschheit durchaus befördern kann. In Fromms Gedankenwelt sind diese Punkte Eckpfeiler eines jüdischen Humanismus und ihm gilt das Judentum als radikaler Vertreter dieses Humanismus. Zum Schluss möchte ich noch einem Missverständnis vorbeugen. Meines Erachtens ist es jetzt nicht sinnvoll zu behaupten, dass Fromms Gesamtwerk aus seinen biblischen und rabbinischen Studien heraus sich entwickeln hat. Aber andererseits wäre es meines Erachtens auch eine Verkürzung zu meinen, er trage seine Philosophie 1966 im Nachhinein in die jüdische Tradition ein. Interessant ist meines Erachtens, wie zentrale Begriffe seiner Philosophie anschlussfähig an Lesarten der biblisch-rabbinischen Tradition sind, beziehungsweise wie leicht Aspekte rabbinischen Denkens umgekehrt als Grundlage des Frommschen Werkes gelesen werden können. So zum Beispiel Denkfiguren wie Entfremdung, Verdinglichung, Lebendigkeit, Liebe und Gerechtigkeit. Ich hoffe, dass diese Verbindung Erich Pinchas Fromms Philosophie mit den verschiedenen Strömungen der jüdischen Tradition punktuell deutlich geworden sind. Aus zahlreichen persönlichen Gründen hat er im Laufe seines Lebens andere mystische Traditionen, insbesondere die christliche des Meister Eckharts und den Zen-Buddhismus, rezipiert. Aber wir haben gesehen, dass er seine jüdischen Wurzeln durchaus bis ins hohe Alter zu schätzen wusste. Herzlichen Dank.